Herzlich willkommen zu Dialog, dem Podcast des Diakoniewerks. Dieser Podcast begleitet das Unternehmen auf seinem Weg des Wandels. Wir sprechen über den aktuellen Transformationsprozess im Diakoniewerk, beleuchten Veränderungen und Herausforderungen und zeigen, wie Innovation und Tradition dabei Hand in Hand gehen. Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die diesen Wandel mitgestalten, inspirierende Geschichten erzählen und ihre Perspektiven mit uns teilen. Ich bin Nora Meyer und freue mich darauf, euch, liebe Hörer und Hörerinnen, wieder durch den Podcast zu begleiten. Heute sprechen wir über ein zentrales Thema des Diakoniewerks, nämlich die diakonische Identität. Was bedeutet es eigentlich, diakonisch zu handeln? Welche Werte prägen den Alltag in einer Organisation, die Menschen unterstützt und begleitet? Und wie lässt sich Spiritualität in einem modernen, oft säkularen Umfeld leben? Dazu habe ich zwei spannende Gäste eingeladen. Beate Wittmann beschäftigt sich unter anderem mit der Weiterentwicklung von Spiritual Care im Diakoniewerk. Christian Fliegenschnee ist Seelsorger, Kultur- und Identitätsentwickler. Herzlich willkommen. Willkommen an Sie beide hier bei mir im Podcast.
Grüß Gott.
Herzlich willkommen zurück oder herzlich willkommen. Schön, dass wir da sind.
Wir starten bei Dialog immer mit ein bisschen Aufwärmfragen, nenne ich es auch immer liebevoll. Erste Frage an Sie gleich, Frau Wittmann, Ladies First. Gibt es eigentlich Routinen oder Rituale, mit denen Sie so in Ihren Tag starten am Morgen?
Ja, die gibt's. Und vielleicht ist meine Antwort jetzt auch ein bisschen außergewöhnlich oder passt vielleicht gar nicht zum Thema, aber meine morgendliche Routine beginnt mit dem Startknopf meiner Kaffeemaschine.
Das ist gut.
Weil das ist mein erster bewusster Genuss. Der beginnt schon mit dem Geruch, wenn das Mahlwerk startet. Und was ich ganz bewusst mache, ich genieße meinen ersten Kaffee, ohne dass ich etwas anderes mache. Mhm. Also wenn man so will, ist es eine erste Übung, sich auf das Wesentliche, in diesem Fall der Genuss eines Kaffees, zu konzentrieren.
Also wirklich Achtsamkeit gleich üben in der Früh mit der Tasse Kaffee. Das ist
ganz
schön.
Genau.
Das ganz kann
genau.
Ich gut nachvollziehen. Mhm. Herr Fliegenschnee, wie schaut es denn bei Ihnen aus? Wie starten Sie in Ihren Alltag?
Bei mir läutet der Wecker recht früh, meistens vor 5. Und wenn ich eine schlechte Nacht gehabt habe, betätige ich gelegentlich diesen Snooze-Button. Mhm. Und seit einiger Zeit habe ich mir angewöhnt, die Zeit zwischen Läuten und erneuten Läuten zu nutzen, um mir bewusst zu machen, wofür ich dankbar sein kann.
Schön.
Und ja, auch die Menschen, denen ich begegnen werde, an dem Tag durchzugehen. Und heute würde man vielleicht sagen, positive Energien zu verschicken. In meiner Tradition hätte ich gesagt, so segnend an Sie zu denken.
Schön. Das ist eine gute Übung auch, um in den Tag zu starten. Und es wird ja, glaube ich, auch generell, es ist gerade sehr auch im Trend, Dankbarkeit zu praktizieren. Ich höre das auch immer wieder und es ist vor allem wirklich eine gute Methode. Ich glaube, man startet dann auch gleich ganz anders in den Tag mit eben positivem Mindset. Genau. Vielleicht schauen wir uns, bevor wir wirklich in medias res gehen, noch Ihren beruflichen Werdegang jeweils an. Vielleicht, Frau Wittmann, dass Sie uns einmal kurz erzählen, was waren denn für Sie wichtige Meilensteine in Ihrem beruflichen Werdegang? Und wie lange sind Sie bereits im Diakoniewerk?
Tja, die Frage, wie lange? Also Frau Meyer, eigentlich ist es eine längere Geschichte. Und ich hoffe, wir haben ein bisschen Zeit oder Sie haben Zeit.
Natürlich.
Ich bin von meiner Grundprofession diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und ich habe meine Ausbildung auch schon in einem diakonischen Unternehmen in Deutschland gestartet. Also ich bin der Diakonie schon seit langem verbunden und auch überwiegend treu geblieben. Ich habe verschiedene Stationen im Klinikbereich und auch in der mobilen Pflege. Ich habe die Weiterbildung gemacht zur Pflegepädagogin, also Lehrerin für Gesundheits- und Krankenpflege. Und mit dieser Profession bin ich 1998 ins Diakoniewerk eingestiegen.
Also schon eine lange Zeit.
Eine sehr lange Zeit, unglaublich. Wer hätte das gedacht? Da gab es natürlich einige Meilensteine oder auch verschiedene Aufgabenbereiche in den vielen Jahren. Ich war eben Pflegepädagogin, ich war Direktorin an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule der Klinik Diakonissen. Ich konnte mir noch Kompetenzen aneignen in Palliativcare und war da als Expertin unterwegs. Ich war Koordinatorin und Trainerin für Weiterbildung von Pflegepersonal. Und ich konnte dann noch das Masterstudium für Spiritual Care absolvieren und bin jetzt seit 2023 eben auch mit dieser Expertise im Team der diakonischen Identität in Diakoniewerk.
Schön, ein toller Werdegang. Herr Fliegenschnee, wie schaut es bei Ihnen aus?
Mein beruflicher Werdegang ist vergleichsweise geradlinig. Ich habe Mittelschule gemacht, Theologie studiert und bin dann evangelischer Pfarrer geworden. War in verschiedenen Pfarrgemeinden in Tirol, in Oberösterreich. Und meine Hauptherausforderung war diese allzu große Geradlinigkeit. Also nachdem ich selber schon in einem Pfarrhaus aufgewachsen bin, bei Evangelischen geht es ja, hat mich sehr dieses Argument überzeugt oder diese kritische Frage, kann man eine gute Lehrkraft sein, wenn man außer einem Klassenzimmer zuerst als Schüler und dann als Lehrer nichts von der Welt gesehen hat. Und analog jetzt kann man ein guter Pfarrer sein, wenn man schon in einem Pfarrhaus aufgewachsen ist.
Ja, sicher.
Und immer nur ein und dasselbe getan hat. Und das hat mich dazu bewogen, dann noch so eine Schleife zu ziehen und als IT-Kraft tätig zu werden. Aber dann bin ich eben vor etwa 20 Jahren in Salzburg ins Diakoniewerk gekommen und habe dort meine große Liebe zur Seelsorge entdeckt. Also einfach dieses Arbeiten mit Menschen, das hat mich dann auch in die Krankenhausseelsorge, in die Gefängnisseelsorge geführt. Und jetzt wieder hierher ins Diakoniewerk, wo ich eben auch mich mit investiere in diese Arbeit der Unternehmenskultur und Unternehmensidentität. Aber rein rechtlich ist die Stelle eine Projektpfarrstelle der Evangelischen Kirche. Also, ja.
Frau Wiedmann, wie würden Sie Diakonie jemandem erklären, der jetzt mit dem Begriff so gar nicht vertraut ist?
Ja.
Was würden Sie antworten?
Ja, also ich glaube ja in Wahrheit, dass die Frage bei dir, Christian, viel besser angesiedelt wäre.
Okay.
Aber ich versuche es jetzt mal mit meinen Worten, was vielleicht auch relativ niederschwellig sein wird. Mhm. Ich leite das Ganze mal von den Diakonissen ab, denn der Auftrag der Diakonissen und damit auch die Diakonie, das hat was mit dem Warum und auch mit dem Wofür und mit dem Wie zu tun. Und das erste Hashtag-Team Diakoniewerk waren die Diakonissen. Die Diakonissen waren ja eine Lebens- und Glaubensgemeinschaft. Das heißt, ihre Motivation für ihr Tun, also ihr Warum und Wofür, fanden sie in der christlichen Nächstenliebe. Sie haben die Not gesehen, die Bedürfnisse der Menschen oder die Bedürftigkeit und wollten helfen. Sie haben sich dazu ausbilden lassen, haben Kompetenzen erworben und sich dann in den Dienst der Nächstenliebe gestellt. Und jetzt komme ich eigentlich auch ein bisschen zu diesem Begriff Diakonie, weil das heißt auch Notlindern, sich in den Dienst für hilfebedürftige Menschen stellen und auch Nächstenliebe. Christian, vielleicht magst du da noch was eher
ergänzen? Einfach,
ergänzen, ne? Ja.
Ja, allzu viel gar nicht. Also Diakonie ist einfach das griechische Wort für Dienst. Und die Leute, die sich so um diesen Jesus von Nazareth geschart haben, haben den Dienst als eine wesentliche Äußerung ihres Weltbezugs gesehen. Also, und insofern gehört Diakonie und Spiritualität da eng zusammen. Ja, und aber da kommen wir später noch drauf. Also es ist immer auch so etwas sehr Flexibles und was Innovatives mit diesem Dienst verbunden.
Mhm. Welche diakonischen Werte würden Sie denn sagen, prägen die Arbeit im Alltag? Und woran macht man das fest? Frage an Sie beide vielleicht. Ja.
Also ein Grundwert ist diese unveräußerliche Menschenwürde, von der wir ausgehen. Und vielleicht kann ich dazu eine kurze Geschichte erzählen. Ich bin vor einem Zeitl zu einem unserer Standorte gekommen und triff noch, bevor ich reingehe, eine Mitarbeiterin in der Pflege, die einen Gips um die Finger hat und sagt, oje, Sportunfall, weil war Winter, ich habe mir gedacht, Skifahren gestürzt vielleicht, sagt sie, na, Arbeitsunfall. Und da ist man schon schier angegangen, haben wir gedacht, hoffentlich zieht sie nicht die Konsequenz, dass sie sagt, na, dann verlasse ich das Diakoniewerk und sage eben, was passiert? Ja, wir arbeiten ja mit Menschen mit Autismusstörung und der eine Bewohner von uns hat mir heute die Finger gebrochen. Und ich war erschüttert und denke mal, Hilfe. Und sie grinst mich an und sagt ganz gelassen, Berufsrisiko. Und dann hängt sie noch an, und ich bin stolz drauf, dass ich in einem Unternehmen bin, wo so jemand nicht gleich rausfliegt, weil wir überzeugt sind im Diakoniewerk, dass auch jemand mit einer Autismusstörung diese Menschenwürde hat und dieses Lebensrecht hat. Und selbst wenn ich es jetzt nur erzähle, kriege ich dieses Ganselhautgefühl.
Ja, ich auch. Ja.
Und dieser Wert, diese Unveräußerbarkeit von Menschenwürde, die ist, glaube ich, ein Grundwert im Diakoniewerk.
Das glaube ich auch. Aber wenn Sie die Frage stellen, natürlich nach den Werten, dann finde ich schon auch, dass es, und das ist auch in diesem Beispiel, kommt es heraus, ist trotzdem so eine Sache, oder? Was prägt uns? Da haben wir auch natürlich auch Vorstellungen dazu, aber die Frage ist, tun wir das auch in der Praxis und schaffen wir das auch in der Praxis? Und an diesem Beispiel würden sich auch andere Reaktionen ableiten lassen unter Umständen, nämlich dass da eben Ärger und Wut entsteht über diese Verletzung, die zugefügte, und die natürlich dann auch die Menschenwürde angreifen würden. Ich rede nicht gerne davon, welche Werte prägen uns, sondern welche Werte versuchen wir in den Alltag zu integrieren. Ja, und da ist die Menschenwürde ein ganz wichtiger Wert. Ich finde auch die Nächstenliebe, auch die Toleranz, auch die Vielfalt, also die Inklusion und die Diversität, Wertschätzung.
Ja, und vielleicht könnte man noch ergänzen, auch die Flexibilität und der Innovationsgeist. Also so ein Ursprungsnarrativ von Diakonie ist ja die Berufung der Diakone in der Bibel, und das stammt aus dem Kontext der Eucharistie, also Abendmahl, was ja ursprünglich ein Sättigungsmahl war, und jeder hat halt was mitgebracht, der was gehabt hat. Und da hat es eben dann das Problem gegeben, dass die Witwen und Waisen nichts gekriegt haben, weil die anderen alles schon vorher zusammengegessen haben. Und ich stelle mir vor, die Apostel damals hätten auch sagen, geh, lasst uns in Ruhe mit dem Problem, unsere Kernkompetenz ist das Predigen und wir müssen das Evangelium verkünden, blablabla. Aber das haben sie eben nicht gemacht, sondern sie haben gesagt, wie können wir der Situation begegnen, und haben Diakone berufen und haben gesagt, und ihr müsst schauen, dass die Aufteilung gerecht ist. Und dasselbe ist ja eigentlich auch mit der Gründung des Diakoniewerks hier vor 150 Jahren. Nicht? Das Ehepaar Schwarz hat die Kranken und Pflegebedürftigen in ihre Privatwohnung aufgenommen. Und irgendwann war es zu viel. Und sie hätten auch sagen können, wir haben es versucht oder mehr geht halt nicht. Aber statt da zu resignieren, haben sie diese innovative, flexible Umgangsart damit gehabt, zu sagen, wir müssen einen Verein gründen. Und das war so die Geburtsstunde fürs Diakoniewerk, das heute fast 4000 Mitarbeitende hat.
Schön. Ich möchte jetzt gleich übergehen zum nächsten großen Begriff, der Sie beide ja auch sehr prägt in Ihrer Arbeit, nämlich Spiritualität. Was verstehen Sie denn persönlich unter Spiritualität, und welche Rolle spielt sie denn in Ihrem täglichen Leben, in Ihrer Arbeit, und wo findet sie eben auch Platz im Alltag?
Für Spiritualität bist du die Spezialistin.
Stimmt, das ist immer eine Zuschreibung, glaube ich gar nicht. Ich glaube, wenn, dann sind wir beide und sind vor allem viele Menschen im Unternehmen da Spezialisten oder Experten. Aber über Spiritualität kann man wirklich lange reden, und Und es wird immer darauf ankommen, mit wem man redet. Und ich glaube, dass es da unterschiedliche Ansichten oder unterschiedliche Meinungen geben darf, weil Spiritualität ist nicht ein Begriff wie Mathematik, der irgendwie ganz klar umrissen ist, sondern Spiritualität ist ja etwas, was mit mir als Person oder mit Ihnen oder auch mit dir, also mit allen Menschen zu tun hat. Und ich neige dazu, eine Definition zu nehmen, in der die Verbundenheit auftaucht, nämlich Spiritualität ist die Verbundenheit mit dem, was mich im Leben hält und trägt. Also das, was mir Halt gibt, das ist eine Kraftquelle, oder? Da kann ich mich rückkoppeln, da kann ich drauf zurückgreifen. Und hier kann die Religiosität, also auch der Glaube, natürlich eine wichtige Rolle sein, muss aber nicht. Also, das ist ganz individuell.
Es sind ja die Zeiten sehr herausfordernd, ja, global, Krisen, überall. Inwieweit kann denn Ihrer Meinung nach hier auch Spiritualität eben eine so große Kraftquelle sein? Und die ist ja, wie Sie gesagt haben, sehr individuell. Was gibt Ihnen denn zum Beispiel Kraft, wenn Sie wieder mal die Nachrichten sehen und sich denken, oh mein Gott?
Ja, also ganz ehrlich, da bin ich manchmal extrem kraftlos oder ich fühle mich so. Weil da dieses Gefühl der Ohnmacht so mächtig wird. Und da spielt natürlich auch mein persönlicher Glaube oder meine Religion einen Grund. Da gibt es dann sowas wie ein Vertrauen und es gibt auch sowas wie Zuversicht und Hoffnung. Und da versuche ich mich irgendwie dann wieder ein bisschen zu kräftigen. Gleichzeitig diese ganzen Wirrnisse trotzdem zu sehen. Und das ist gar nicht so leicht.
Wie machen Sie das, Herr Fliegenschnee?
Also ich möchte das Letzte noch einmal unterstreichen. Also wenn Spiritualität so ein Teil eines Selbstoptimierungsprogramms wird, dann würde ich sagen, ist es keine diakonische Spiritualität. Weil zur diakonischen Spiritualität gehört einfach das Wahrnehmen des Lebens, wie es ist. Und ein versöhntes und trotzdem getrostes Umgehen damit. Und das Gegenteil ist eben diese Optimierung, die sagt, nur wenn du die beste Version deiner selbst bist, hast du ein Lebensrecht. Und allein mir das bewusst zu machen, gibt manchmal Kraft. Ich merke, was mir Kraft gibt, ist aber auch etwas, was die Diakonissen ja vorgelebt haben, solange es alles nicht so krisenhaft ist, sagt mir oft, Glaube ist Privatsache, Spiritualität ist Privatsache, aber gerade wenn es krisenhaft wird, glaube ich, trägt die Gemeinschaft. Wenn man da eine Gesprächsbasis hat, wenn man jemanden hat, dem gegenüber man sich auch öffnen kann mit seinen Nöten und Problemen, kreisenden Gedanken. Ja, viel mehr ist es ja in unserem Kontext, Gott sei Dank nicht. Also.
Genau. Da mag ich einfach diese Selbstoptimierung, die du da gerade benannt hast oder genannt hast, nehmen. Das ist ja etwas, was wir oft in Anspruch haben. So, wie kann ich mich optimieren oder wie kann ich mich auch bei Kräften halten, damit ich auch funktioniere? Und hier finde ich, dass eben, wenn man da gibt es ja viele verschiedene Wege, wie ich das machen kann, oder? Und ich glaube, wenn man die Spiritualität so weit fasst, dann kann die uns unterstützen dabei. Aber wir können auch nicht sagen, so jetzt sei halt mal ein bisschen spirituell und greif auf deine Ressourcen zurück und dann Ärmel hoch und weiter geht's. Und da gibt es auch so etwas wie, also zumindest in meiner Sicht von Spiritualität, wie etwas, es darf mir auch geschenkt werden. Und ich darf auch mal schwach sein. Also das sind Dinge, die da irgendwie dazugehören. Also keine Selbstoptimierung in dem Sinne. Bitte sei funktionsfähig und schau, dass du das alles auch da nutzt.
Ja, und die große Gefahr ist ja in unserer Gesellschaft gerade diese Selbstoptimierung. Sei genau. es jetzt Stichwort, ich muss gesund alt werden und ich muss Biohacking machen, was jetzt gerade so in Mode ist. Oder ich muss jetzt jeden Tag 10 Minuten meditieren, weil sonst bin ich mental nicht gesund. Lauter solche Dinge, glaube ich, wo ein Druck dahinter ist, das bringt ja gar nichts. Ne? Mhm. Frau Wittmann, im Diakoniewerk wird zum Teil das Konzept von Spiritual Care in die Betreuung und Pflege auch eingebunden. Wie kann man denn dieses Konzept erklären und wie sind Sie damals darauf gekommen, sich mit diesem Konzept zu beschäftigen?
Ich fange mal bei der zweiten Frage an, weil die erklärt, glaube ich, dann auch schon ein bisschen was zum Konzept. Und in Wahrheit habe ich dieses Konzept schon herbeigesehnt, als es das Konzept noch nicht gegeben hat oder ich auch überhaupt nichts davon gewusst habe zumindest. In meiner Ausbildung habe ich gelernt, immer, das wurde uns immer vermittelt, bitte, ihr müsst den Menschen ganzheitlich sehen. Ja, habe ich gedacht, ganzheitlich. Okay, also den Menschen als Ganzen. Nur, was das Ganze sein kann, da sind uns die Lehrenden manchmal irgendwie auch eine konkrete Antwort schuldig geblieben. Und wenn man frühere Definitionen nimmt von Gesundsein, dann waren da das Physische, das Körperliche und das Soziale drin als Aspekte. Und heute weiß man, das ist auch so definiert in der Weltgesundheitsorganisation oder durch die Weltgesundheitsorganisation, es sind 4 Dimensionen. Es gehört die spirituelle Dimension als Grundrecht dazu. Und wenn ich das nehme, dann entspricht das natürlich meiner Berufsphilosophie als Pflegende. Wenn ich den Menschen ganz sehen will, dann muss ich auch diese spirituelle Dimension mit bedenken und in den Blick nehmen. Und das, was dieses Konzept kann, tatsächlich kann, es kann uns eine Vorstellung davon geben, was spirituelle und existenzielle Bedürfnisse sein können. Nämlich Ihre, Frau Meier, deine, Christian, und die von allen Menschen, denen wir begegnen. Weil dieses Konzept setzt nicht erst an, wenn jemand krank ist, dann brauche ich Spiritual Care. Oder wenn jemand in einer Krise ist, dann brauche ich Spiritual Care. Sondern ich finde, es setzt bei mir selber an, nämlich indem ich meine spirituellen und existenziellen Bedürfnisse versuche wahrzunehmen und immer wieder in den Blick zu nehmen und jedem gegenüber. Also auch im Arbeitsalltag, untereinander, wie wir miteinander umgehen. So würde ich irgendwie denken, ist dieses Konzept zu umschreiben.
Herr Fliegenschnee, wie sehen Sie das?
Also ich bin über die Krankenhausseelsorge draufgekommen, weil es da also vor gut 30 Jahren diesen Switch gegeben hat, dass man nicht mehr konfessionell gedacht hat, der evangelische Seelsorger geht zu den evangelischen, der katholische zu den katholischen. Ja. Man ist einfach draufgekommen, man erreicht immer mehr Leute nicht, die aber auch existenzielle Bedürfnisse haben. Und Spiritual Care ist eine Methode, die für diese Bedürfnisse aufmerksam macht. Und vielleicht kann ich eine kurze Geschichte aus meinem Leben erzählen.
Ja, gerne.
Mein Sohn, Geburtstag, Geburtstagsfeier geplant, Schulfreunde eingeladen. Und dann ist es ein Regentag, dass das ganze Programm nicht durchführbar ist. Und mein Sohn sagt, warum muss es heute regnen? Und ich, damals unaufmerksam für die spirituelle Dimension dieser Frage, sage, ja, das liegt am Azorenhoch. Und heute denke ich mir, wie kann man nur? Aber dasselbe ist ja mit Leuten, die wir begleiten, wenn ein Sterbender sagt, ma, ich würde so gern noch einmal das Meer sehen. Und dann gibt es Menschen, die in die Aktivität fallen und sagen, okay, wir müssen irgendwas organisieren. Aber worum es eigentlich geht, ist, die Sehnsüchte dahinter zu hören und die Bedürfnisse nach einem gelungenen Leben, nach einem versöhnten Dasein mit sich selbst. Also, und da schult Spiritual Care, diese Bedürfnisse wahrzunehmen.
Genau. Also, es geht im Prinzip ums Hinhören, oder? Auch hinspüren, was Wahrnehmen ist. Und es geht um die Begegnung. Also wir haben oft schnell Antworten, die uns halt als erstes, als rational denkende Menschen zuerst einfallen. Nur vielen Menschen oder auch im Umgang untereinander ist nicht die Antwort das, was wichtig oder was bedeutsam ist, oder?
Ja. Das ist eh das, das sprechen Sie das ja ein bisschen an. Wie, Stichwort Bewusstsein nämlich. Ja, wie können wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass eben auch in der Betreuung und Pflege eben alle vier Dimensionen bedeutsam sind? Und braucht es für die Umsetzung dann nicht mehr Zeit vielleicht? Wie würden Sie das sehen?
Das ist die Zeitfrage, oder?
Man hat nie genug Zeit.
Nie genug Zeit und es ist auch ein bisschen ein Killer, oder? Der rechtfertigt auch oft, dass wir uns vielleicht nicht Zeit nehmen. Mhm. Aber ich mag Sie was fragen, ganz spontan, Frau Meier. Wenn Sie einer Freundin nach langer Zeit mal wieder begegnen, wie lange braucht es, bis Sie das Gefühl haben, hey, das wird eine gute Begegnung?
Ich finde, das hängt vom Menschen ab, oder? Also so, wo man, welche Ebene man hat gemeinsam, wo man ansetzt.
Genau. Ja. Aber das heißt, es geht um die Ebene des Ansatzes.
Ja, genau.
Oder?
Ja.
Und manchmal merkt man das, glaube ich, in den ersten 10 Sekunden.
Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Da haben Sie recht.
Weil da spüre ich.
Das spürt man.
Und da sehe ich, sieht mich diese Person. Mhm. Also nimmt und sehen heißt nicht, wow, hast du eine coole Frisur und bist schick gekleidet oder gut geschminkt, keine Ahnung, sondern will sie mich als Mensch wahrnehmen oder werde ich hier als Mensch gesehen. Und das ist ein Grundbedürfnis und es ist eine Haltung. Und Haltung braucht meines Erachtens zunächst mal keine Zeit. Das ist aber natürlich nur ein Teil und deshalb wird die Zeitfrage auch immer wieder kommen. Aber letztendlich geht es darum, in welcher Haltung begegne ich dem anderen. Und das kann neben meinem Tun geschehen. Ja? Ob ich dabei eine Körperpflege mache, einen Verband mache oder jemanden mobilisiere. Es geht um die Haltung. Und natürlich wird es so sein, wenn ich in dieser offenen Haltung einem Menschen begegne, dann lade ich ja auch ein, über Bedürfnisse zu reden. Dann kommen Bedürfnisse auf. Und da bietet dieses Konzept auch die Interprofessionalität. Das heißt, dafür ist nicht eine Person zuständig. Und dann kann natürlich schon auch sein, wenn wir erkennen, hier gibt es ein wirkliches, einen Gesprächsbedarf oder da gibt es eine Sinnkrise. Und dann wird es auch Zeit brauchen. Aber grundsätzlich mal, ist Spiritual Care kein Add-on und nichts Zusätzliches.
Herr Fliegenschnee, wenn Sie einen Wunsch hätten für die Zukunft der diakonischen Arbeit und Spiritual Care und den frei äußern könnten, welcher Wunsch wäre das bei Ihnen?
Wenn ich einen Wunsch hätte für Spiritual Care und diakonische Identität, also ich hänge noch an der Zeitfrage. Und vorher ist der Satz gefallen, wir haben nie genug Zeit. Und wenn man sich das einmal auf der Zunge zergehen lässt, heißt, auch wenn wir alle Zeit der Welt hätten, hätten wir nicht genug Zeit. Und das erlebe ich ja auch immer wieder. Es gibt Menschen, die hochaltrig im Sterbebett liegen und sich sehr schwer tun mit dem Sterben. Und es gibt andere, die tragisch und, wie man so landläufig sagt, viel zu jung sterben und die trotzdem versöhnt mit ihrem Schicksal sterben. Also mein Wunsch wäre, dass wir diese spirituellen, existenziellen Bedürfnisse wahrnehmen, dass wir ja auch manche Sachen, die in unserem Zeitgeist so kolportiert wurden, wie, über das spricht man nicht, dass wir die überwinden können. Das wäre ein Wunsch.
Fällt dir noch was ein?
Ich hänge an einem ähnlichen und ich fasse es ganz kurz zusammen. Mein Wunsch ist in Verbindung sein.
Ja.
Verbindung sein mit mir, mit meiner Umwelt, mit dem, was gerade an meinen To-Dos oder was vor mir liegt oder was jetzt gerade Sache ist, in Verbindung sein.
Abschließend würde mich noch interessieren, Frage an Sie beide, gibt es ein Zitat oder einen Gedanken, der Sie in Ihrer Arbeit besonders inspiriert und den Sie immer wieder denken, wenn es schwierig ist oder wo Sie sich Kraft holen?
Ich habe tatsächlich was und das hängt auch zu Hause in meinem Arbeitszimmer an der Wand und der Spruch lautet, love what you do and do what you love. Und das ist so etwas, das ist einfach eine große, ist auch ein Anspruch, an den ich immer wieder denke. Ich denke mir, es ist wichtig, das, was ich tue, gern zu tun und zu lieben. Und dann passt das schon.
Ja, schön. Ja, ist eine runde Sache. Gell? Herr Fliegenschnee, was haben Sie für ein Zitat oder welchen Gedanken?
Also ein sehr grundlegender Gedanke, der meine Arbeit auch prägt und der sehr konsensfähig über verschiedenste Weltanschauungen hinweg ist, ist diese sogenannte goldene Regel. Also in der christlichen Tradition wird sie aus Matthäus 7 zitiert, wo es heißt, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut auch ihr ihnen. Und das wäre auch ein Wunsch, dass das nicht nur ein Binnenphänomen jetzt der Organisation Diakoniewerk oder Diakonie Österreich bliebe, sondern dass das von da aus in die Gesellschaft hineinwirkt an vielen verschiedenen Stellen.
Ich glaube, die Zeit wäre wirklich reif dafür, oder?
Das glaube ich auch. Ja. Und ich glaube tatsächlich, das ist echt so, den Blick, manchmal wissen wir ja nicht so genau, aber wenn man den Blick bei sich hält, wie würde es mir gehen und wie würde ich wollen, dass man mit mir umgeht? Das ist ein großer Blick, ein weiter Blick und ein wichtiger.
Und ein Stück Empathieschulung.
Ja, genau.
Vielen Dank für diese schönen Abschlussworte von Ihnen beiden. Es ist natürlich ein Thema, über das könnte man wahrscheinlich Stunden philosophieren. Wir haben es jetzt in dieser Podcast-Episode einmal zumindest kurz angerissen, beziehungsweise haben wir uns sogar ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen können, was schön ist. Ich sage danke fürs Vorbeikommen, fürs Dabeisein, war eine sehr, sehr schöne Episode mit Ihnen. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war Dialog, der Podcast des Diakoniewerks. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie auch gerne mit euren Kolleginnen oder Freunden und abonniert Dialog vor allem auch gleich auf der Plattform, wo ihr uns gerade zuhört, damit ihr keine Folge mehr verpasst und damit natürlich auch ein bisschen mehr Liebe und Spiritual Care in unsere Welt kommt, was uns ja allen gut tun würde. Die nächste Folge von Dialog erscheint wieder am Dienstag in 2 Wochen. Ich sage herzlichen Dank, wünsche Ihnen beiden alles Gute.
Danke, danke ebenfalls so und Ihnen auch alles Gute.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.